Willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge im Kontext Souveränität. Heute beleuchten wir mal eine andere Ecke. Wir schauen mal, was KI für uns tun kann, oder wir gucken insbesondere mal drauf, was KI gegen uns tun kann. Fluch und Segen von AI in Sicherheitsfragen. Mal ein anderer Blick als Serverstandorte, Regulatorik, US Cloud Act. Einfach mal einen Blick darauf, was bedeutet Souveränität eigentlich im Kontext Abwehren von Cybergefahren, von Cyberattacken. Und da habe ich dann heute mal zwei Kollegen eingeladen, die sich sehr intensiv und mit so einem leicht unterschiedlichen Fokus genau um das Thema Datensicherheit beziehungsweise Nutzung von AI auch für Angriffssimulationen und Abwehr beschäftigen. Etienne, fang du doch einfach mal an.
Ja, danke, Peter. Den Ball greife ich gleich auf. Ja, Etienne Zörmper, ich verantworte bei Adesso die Business Unit Information Security und bin seit Jahren schon dabei, alle Themen rund um die Informationssicherheit für unsere Kunden sozusagen ordentlich beraten und umzusetzen. Und ich freue mich, heute hier zu sein, Peter.
Sehr schön, ich freue mich auch. Tim, du freust bestimmt auch, oder?
Ja, ich freue mich auch. Auch von mir herzlich willkommen. Genau, kurz zu mir. Ich bin der Tim, bin seit knapp 6 Jahren jetzt bei Adesso und verantworte das Thema Cybersecurity im Gesundheitsbereich, also für unsere Gesundheitskunden, mit einem besonderen Fokus auf offensive Security.
Okay, offensive Security heißt in dem Kontext?
Das heißt, wir sind in der Regel die Angreifer. Ich arbeite nach dem Leitsatz, Angriff ist die beste Verteidigung. Bedeutet, wir bieten, Dienstleistungen an wie Pentesting, wo wir bewusst Infrastruktur und Systeme der Kunden angreifen, um mögliche Schwachstellen aufzudecken. Das heißt, dass wir hier einmal Angriffsszenarien, wie es vielleicht ein Hacker in Russland machen würde, durchsimulieren.
Die Besonderheit ist ja, dass du eigentlich gelernter Software-Developer bist. Also du hast ja nochmal ein bisschen anderen Blick drauf und du kommst ja auch aus der ganzen Entwicklungs-Source-Code-Betrachtung.
Genau, ich war jahrelang Softwareentwickler, habe auch hier bei Adesso als Softwareentwickler gestartet und bin in dieses Security-Thema reingerutscht, weil ich jetzt einfach auch die Kehrseite kennengelernt habe. Bedeutet, wenn man Software entwickelt, wie schnell es passieren kann, dass man da wirklich, Sicherheitslücken übersieht, gerade in der Softwareentwicklung. Es ist ja nicht immer nur die Infrastruktur und die Server-Einstellung oder Konfiguration, die hier, sagen wir mal, Schwachstellen hervorrufen, sondern es ist ganz oft auch einfach Fehler im Source Code.
Etienne, kannst du es für uns einmal einordnen? Alle reden über Mythos und uiuiui, das ist so mächtig. Ich fasse das mal zusammen. Wir müssen alle sterben, oder kann man es eins differenzierter betrachten?
Also irgendwann schon, ja, aber wahrscheinlich nicht wegen Mythos oder GPT-5.5 etc. pp. Also ich fasse die ganzen Modelle, die es da so gibt, weil da gibt es ja so wahnsinnig viele, die man wahrscheinlich auch gar nicht so kennt, jetzt aus China und was da noch so möglich, ich fasse es mal so unter Mythos zusammen, ist so das Bekannteste. Was ist die Situation? Es ist nichts Neues, weil das gibt es seit geraumer Zeit und die gute Nachricht, es ist an sich nichts Neues, also, weil es ist einfach nur viel, viel schneller. Ein Kollege vor kurzem hat zu mir mal gesagt, ja, das ist an sich wie Application Security auf Speed. Fand ich ganz gut. Und was ist letzten Endes Thema von den Ganzen? Ja, da kann Tim wahrscheinlich später auch noch viel mehr berichten, weil es ist letzten Endes möglich, dass auch ohne großartige Skills zu haben, ich möchte jetzt nicht sagen Anfänger, aber ohne die großartigen Skills kann ich tatsächlich Schaden bei Unternehmen anrichten. Thema Offensive Security. Und das Ganze geht eben wahnsinnig schnell, dass die Schwachstellen im Unternehmen, die werden eben ausgelesen. Und das Spannende ist, die KI kann diese Schwachstellen rasend schnell umsetzen. Und das ist momentan die Situation.
Ja, dem Angreifer reicht ja eine Schwachstelle. Das genau ist ja der so Punkt. Und also, weil du sagst, es ist nichts Neues. Es ist das Alte, nur viel schneller. Aber das reicht ja. Ne? Wenn ich 10.000 Angriffe in der Stunde mache statt 1.000, dann habe brauchen nur das eine Türchen, durch das ich schütze.
Genau, das ist die Situation in Realität. Und genau hier haben wir leider eine gewisse Asymmetrie. Die Angreifer verfügen über diese Mittel und Methoden, können ganz, ganz schnell agieren. Natürlich die Verteidiger, Da reden wir häufig von einem Blue Team, also das sind die Verteidiger im Unternehmen oder die Security-Einheit. Die verfügen auch über diese entsprechenden Tools. Und jetzt kommt der Punkt. Der Reifegrad in den Unternehmen ist teilweise sehr, sehr gering. Also was meine ich damit? Es fehlen teilweise noch die echten Basics. Also das heißt, ich erlebe es sehr, sehr häufig, dass die Grundlagen, also sprich, welche Anwendung habe ich denn eigentlich im Unternehmen? Welche Prozesse habe ich denn eigentlich? Wie bin ich denn im Unternehmen eigentlich prozessual und organisatorisch aufgestellt? Das hinkt teilweise echt hinterher. Das heißt, ich habe einen geringen Reifegrad. Und wenn ich jetzt konfrontiert bin mit solchen KI-Modellen, die wahnsinnig schnell Lücken ausnutzen können, dann habe ich hier eine echte Asymmetrie.
Aber wenn ich doch alle 14 Tage meinen Patch Day habe, bin ich doch auf der sicheren Seite.
Ja, so war es vor einer Zeit noch. Ja. Heute ist es natürlich nicht mehr so. Ja. Also meine ganz konkrete Zahl, weil ich glaube, Zero Day muss ich nicht mehr erklären, was das ist, aber häufig.
Doch, sag einen Satz für unsere Zuhörer.
Also Zero Days sind Schwachstellen, die noch gar nicht bekannt sind und die natürlich dann von den Angreifern zuerst ausgenutzt werden. So. Und wenn Schwachstellen noch nicht bekannt sind, gibt es logischerweise auch noch gar keine Patches dazu. Und genau hier haben wir die Situation, dass die Angreifer vor der Welle sind, identifizieren mit KI wahnsinnig schnell diese Zero Days. Und genau dann ist es, BSI-Zahlen reden von 73 Tagen im Durchschnitt, sind notwendig, um überhaupt erstmal einen Patch bereitzustellen. Also genau hieran, an diesen zwei Zahlen, sieht man auch schon mal diese Asymmetrie. Und genau da haben wir eine riesengroße Lücke. Und heißt eben auch, Peter, nochmal, diese alle 14 Tage habe ich dann einen Patch oder ein Change Advisory Board. Ich glaube, daran sieht man, dass das einfach viel zu lang ist, dass wir hier viel schneller agieren müssen.
Ja gut, jetzt kommen wir wieder zu meiner Ursprungsthese, wir müssen alle sterben, womöglich doch jetzt schon. Was mache ich denn? Also bis jetzt war ja vollständig gepatcht, ich habe alles eingespielt, alle Updates und so weiter, alle Libraries, so sicher, wie ich eben sein konnte. Hab womöglich noch die Kür, habe ordentliche Anwendungssicherheit implementiert im Entwicklungszyklus. Was mache ich denn dann ab morgen, wenn so viele die Attacken so viel schneller kommen und so viel mehr Schwachstellen gefunden werden? Was tue ich denn als Kunde?
Also letzten Endes geht es ja darum, Angriffsflächen zu minimieren. Denn also eine Angriffsfläche, also mein Schutzschild muss funktionieren. So, und das Schutzschild, man kann es ja mal wie ein Haus vergleichen. So, weil welche Situationen haben wir? Sehr häufig, ich habe eine super einbruchssichere Eingangstür. So. Wenn dann allerdings die Hintertür offen steht oder wenn der Schlüssel unter der Fußmatte ist, so, dann nützt mir irgendwie die beste einbruchssichere Tür nicht. Was will ich damit sagen? Man muss das Ganze eben ganzheitlich betrachten. Und da kommen wir wieder mal zum Thema Souveränität, was ja, glaube ich, der Aufhänger war, Peter. Weil Souveränität heißt ja eigentlich handlungsfähig sein. So, und wann bin ich handlungsfähig? Wenn ich vorbereitet bin. Und ich sage immer sehr häufig, die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Also das heißt, ich muss das tatsächlich ganzheitlich betrachten. Sprich, welche Ausgangslage habe ich denn eigentlich? Ich muss erstmal eine Transparenz reinbringen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann muss ich feststellen, wo habe ich denn aktuell die größten Lücken? Und die müssen dann letztendlich konsequent, je nachdem, welche Kritikalität ich habe, ja, behoben oder umgesetzt werden.
Und wie werde ich schneller? Das ja, am Schluss ist das ja die Frage. Also alles, was ich weiß und kenne, kann ich ja im Vorfeld heile machen. Damit minimiere ich meine Angriffsfläche. Habe ich verstanden. Aber was passiert denn jetzt im Falle, ich werde angegriffen oder es kommt in schneller Folge, kommen neue Zero Days oder irgendwelche Exploits? Die Frage ist, was ist mein Hebel, um schneller als 14-tägig zu patchen? Wieder mal als Schwarz-Weiß-Beispiel von mir.
Vielleicht muss man sich hier mal die Frage stellen, warum patcht man denn alle 14 Tage? So, das hat ja häufig etwas mit den Ressourcen zu tun. Weil ich kann nicht alle Lücken oder alles, was patchwürdig ist, kann ich patchen, weil da fehlen einfach schlicht und ergreifend die Ressourcen. Genau deswegen muss ich mich auf die wichtigen Sachen, auf die kritischen Sachen konzentrieren. Das, wo dann ein Angreifer dann tatsächlich eine Verkettung von Schwachstellen ausnutzen könnte. Das hat die höchste Priorität. Und genau jetzt hilft dann eben KI, also das heißt, KI nutzt nicht nur der Angreifer, sondern eben auch der Verteidiger, nutzt genau diese KI, um viel, viel schneller die kritischen Punkte, diese Choke Points zu identifizieren und patcht genau diese. Und genau damit habe ich einen viel, viel größeren Hebel eigentlich mit meinen Patches. Die Wirkung ist viel größer.
Ja, also genau das ist das, was wir jetzt mit Attack AI umgesetzt haben, dass wir uns diese Performance-Steigerung für Angreifer, die wir durch KI haben, auch zunutze machen für unsere eigenen Angriffe und selber KI als Angriffswerkzeug einsetzen. Wir haben es ja gerade schon gehört, KI macht alles viel anfängerfreundlicher, sage ich immer, und auch effizienter. Wir sehen es in der Softwareentwicklung, wofür ein Entwickler einen Monat gebraucht hat, braucht er jetzt noch 1-2 Tage und die KI schreibt den Rest. Diese gleiche Effizienzsteigerung kann man natürlich auch auf die Cybersicherheit anwenden. Und was wir jetzt, gemacht haben, ist, dass wir unser Red Team, das ist so diese Kehrseite zur Verteidigung, das heißt die Angreifer, so hingehend ausgestattet haben, dass wir, KI-Modelle nutzen können, um hier gezielte Angriffe auf individuelle Systeme oder eine gesamte Infrastruktur oder Rechenzentren durchzuführen. Bedeutet, wir haben hier die gleichen Möglichkeiten oder spielen mit den gleichen Karten, wie es Angreifer tun. Das gibt dann natürlich jetzt auch noch keine Sicherheit, sondern was wir ja machen mit Attack AI oder mit so einem Angriff, ist erstmal eine Momentaufnahme vom System. Bedeutet, wir gucken, wo haben wir jetzt Schwachstellen, die aktuell auszunutzen sind. Die wo sind die Türen offen, wo sind die Fenster offen, haben wir den Schlüssel unter der Fußmatte gefunden. Das heißt aber auch, wir haben einen Leitfaden, an dem wir erstmal arbeiten können. Wir haben Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen können, um, sage ich mal, die Sicherheit aufzubauen oder zu gewährleisten.
Sag mal, ich stelle mir das ja so vor, der Hacker nimmt Mythos und greift uns von außen als Blackbox an und sagt einfach, versuch mal überall dich reinzuschlängeln. Unser Ansatz ist ja idealerweise einer, dass wir vom Whitebox-Pentesting kommen, oder? Kannst du dazu nochmal was sagen? Also inklusive Source-Code-Analyse.
Genau, so das sind ja drei verschiedene Testarten, die es so gibt. Also der Blackbox-Ansatz ist da das realitätsnahste, weil wir einfach vollkommen ohne Vorwissen, ohne Zugänge, sondern wir sind wirklich der externe Angreifer, der irgendwo sitzt bei sich im Keller und die Infrastruktur versucht anzugreifen. Das ist natürlich das realitätsnahste Szenario, aber da gibt es natürlich auch immer ein Risiko, dass wir einfach Sachen übersehen. Auch eine KI kann da Sachen übersehen. Diese KI-Angriffe sind wirklich fortschrittlich und wir erzielen hier erstaunlichste Ergebnisse auch mit Blackbox-Ansätzen. Die verlässlichsten Ergebnisse gibt es aber einfach mit einem Whitebox-Ansatz. Whitebox bedeutet einfach, wir dürfen für unsere Angriffe den Source-Code einsehen. Das heißt, dieser Schritt der Informationsbeschaffung, den wir vor einem Angriff machen, ist einfach viel effizienter. Wir haben gegebenenfalls Zugangsdaten, dass wir auch schon kompromittierte Accounts simulieren können. Das heißt, was passiert, wenn ein Sachbearbeiter-Account kompromittiert wurde? Was gibt es dann für Schwachstellen, die sich neu aufdecken? Es gibt auch die Möglichkeit, das so ein bisschen zu kombinieren. Das nennt sich dann Graybox-Test, wo man so ein bisschen Halbwissen bekommt, vielleicht auch einen Zugangsdaten oder ein Login zum System, aber jetzt keinen Source-Code-Zugriff. Das heißt, so dieser Mittelweg zwischen beiden Testarten.
Finden dann auch die Hacker super, weil dann machen wir das. Und dann sind ja die sämtlichen Kundendaten, alle Sourcen der Kunden und so weiter, sind dann ja bei Anthropic. Und das System ist dann schlauer und dann ist der Hacker, der kann es dann einfach auch nutzen. Bin ich gerade unsicher, wie cool ich das finde.
Nein, also Datenschutz ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, generell in KI-Angriffen. Also das gesamte Red-Teaming-Thema oder generell IT-Sicherheit ist ja, wie der Name schon sagt, sehr sicherheitsrelevant. Wir sind ja die Angreifer, die es gut meinen und dementsprechend auch darauf achten, wie wir mit Daten umgehen. Man muss ehrlicherweise sagen, wenn Angreifer KI-Modelle nehmen, dann achten die nicht auf Datenschutz. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben aber natürlich das Ganze so strukturiert, dass es genau das nicht passiert, dass wir keine Kundendaten irgendwie in den USA verarbeiten lassen, sondern dass wir EU-hosted bleiben, dass wir wirklich darauf achten und sag ich mal, uns selber Leitplanken gesetzt haben oder der KI Leitplanken gesetzt haben, die so ein bisschen überwachen, dass wir hier keinen Massendatenabzug machen, dass wir keine Kennwörter irgendwie in der KI verarbeiten, dass wir die Daten, mit denen wir hier arbeiten, nicht zum Anlernen nutzen. Ist auch nochmal ganz wichtig. Man kennt es vielleicht aus den Beispielen, die am Anfang zu ChatGPT waren, dass plötzlich irgendwelche Finanzdaten in ChatGPT gelandet sind und plötzlich hat irgendein anderer Nutzer Antworten auf Basis dieser Finanzdaten bekommen. Das haben wir hier explizit ausgeschlossen, dass wir hier auch wirklich datenschutzkonform arbeiten können und auch diese KI-Angriffe, wie ich sie gerade benannt habe, auch für Kunden der kritischen Infrastruktur anbieten können.
Ich meine, du bist aus dem Gesundheitsbereich bei uns. Das ist ja, glaube ich, das höchst geschützte Gut, was es an Daten gibt in Deutschland. Insofern, glaube ich, wichtig, dass wir das nochmal betont haben. Jetzt haben wir im Prinzip an der Stelle die Souveränität schon mal gesichert, dass wir, so ist ja auch ein bisschen der Brückenschlag, ne? Wie können wir das eigentlich hinbekommen? Jetzt hat der Tim einmalig oder regelmäßig Attacken gefahren. Aber jetzt muss das Ganze ja auch nochmal im Hintergrund auf eine funktionierende Verteidigungssicherheitsinfrastruktur treffen. Etienne, kannst du da nochmal in wenigen Worten sagen, was da so die wesentlichen Bausteine sind, gerade jetzt unter den, wir haben gesagt, der eine ist auf Mythos, unter den Mythos-Szenarien, was sind die wesentlichen Bausteine, wo du sagst, das ist das Erste, wo wir jetzt ran müssen, neben den Überblick haben?
Ich glaube, ganz wichtig ist das Thema vorbereitet sein im Sinne von Notfallszenarien durchdenken. Also was wäre denn, was könnte alles sein? Was meine ich jetzt hier ganz konkret? Ich meine, es sollten Playbooks erstellt werden für die unterschiedlichsten Szenarien, um letztendlich vorbereitet zu sein. Und genau das hilft uns tatsächlich, die Geschwindigkeit deutlich zu erhöhen. Denn wenn ich diese Playbooks, also das ist ein Begriff, der ist jetzt nicht neu, der gibt es schon seit sehr langer Zeit, kommt aus dem Business Continuity Management. Wo ich denke, die Szenarien, habe meine ganzen Abläufe, habe ich schon mal vordefiniert, mit den ganzen Entscheidungswegen, die da sind, mit den ganzen Rollen und Verantwortlichkeiten. Und das Ganze kann auch automatisiert durchlaufen. Und genau diese Geschwindigkeit, die brauchen wir. Also zwei Sachen. Einmal tatsächlich eine Analyse, wo stehen wir? Und der zweite Schritt, Erstellung dieser Playbooks, um tatsächlich im Fall des Falles sehr, sehr schnell handlungsfähig und damit souverän zu sein.
Ich würde hier vielleicht auch nochmal ganz kurz zusammenfassen, einfach nur, um nochmal so einen Fokus auf die Wichtigkeit des Themas zu legen. Fakt ist einfach, mit KI sind wir in einer neuen Generation von Cybersicherheit. Angriffe werden massiv zunehmen. Es werden anfängerfreundlichere Angriffe stattfinden, die aber weitaus effizienter sind als professionelle in der Vergangenheit. Defensive Maßnahmen müssen gehärtet werden. Das ist mittlerweile kein Thema mehr, wo wir den Kopf in den Sand stecken können. Das ist ein Thema, da müssen Kunden handeln, da muss man sich mit auseinandersetzen und da muss man auch sofort handeln. Aktuell sind wir in der Phase, da können wir noch agieren. Wir nehmen hier Mythos immer als Beispiel. Wir haben das Glück, muss ich ganz bewusst so formulieren, dass die US-Regierung Mythos aktuell als nationales Sicherheitsrisiko sieht und nicht exportieren lässt. Bedeutet, Mythos ist unter Verschluss. Aber es ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis KI-Modelle so intelligent werden wie Mythos, die aktuell im Dark Web, Deep Web oder bei irgendwelchen anderen ausländischen Behörden unterwegs sind. Bedeutet, die Gefahr ist da und die wird auch langsam kommen. Das ist ein Thema, wo wir jetzt noch handeln müssen.
Ja, handeln ist, glaube ich, ein gutes Stichwort an der Stelle. Danke nochmal für die Ergänzung, Finn. Ein ganz wesentlicher Punkt ist meines Erachtens auch, wenn wir Playbooks und so, wenn wir das alles zusammenführen, ich glaube ja, die Security-Teams müssen handlungsfähiger werden, brauchen größere Spielräume, müssen schneller in der Lage sein, auf Bedrohungen zu reagieren. Dazu brauchen wir besseren Informationsstand. Das greift ja alles zusammen. Und einer unserer Kernbotschaften ist ja, Souveränität heißt handlungsfähig sein. Das bedeutet, dass wir da tatsächlich, glaube ich, auch was die internen Regulatorien, Playbooks, Vorschriften anbelangt, die Teams empowern müssen, damit sie möglichst schnell auf diese Angriffe reagieren können. Zum Schluss zitiere ich Etienne nochmal. Ja, wir müssen alle sterben. Wahrscheinlich nicht jetzt schon. Zumindest nicht wegen Mythos und AI. Wir haben hier mit Attack AI von Tim, glaube ich, ein sehr gutes Tool, um mal einen ersten Blick drauf zu kriegen, wie sicher wir sind. Gerade in der Whitebox-Variante inklusive Source-Code-Analyse können wir halt viel, viel schlauer sein als so ein Blackbox-Pentester von außen. Und natürlich müssen wir bei aller Hektik und Bedrohung, darauf müssen wir reagieren, aber nichts ersetzt eine ordentliche, umfassende Sicherheitsinfrastruktur. das reicht nicht, wenn wir da jetzt nur Pflaster draufkleben, sondern wir müssen uns in Gänze ordentlich aufstellen. Das war so mein Takeaway. Ich danke euch sehr. Und ja, schauen wir mal, wenn wir erste Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht können wir dann ja nochmal in eine zweite Runde gehen und wirklich dann auch zitierfähige Beispiele. Wir haben ja schon mit dem Attack AI, hat der Tim ja schon echte Kundenerfahrungen gesammelt. Überraschung, die sind nicht öffentlich. Aber vielleicht, wenn es jetzt noch ein bisschen weitergeht, dass wir dann nochmal drüber reden, was haben wir da für Erfahrungen gesammelt. Ich danke euch und ich fand es spannend, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Thank you.